dass das Parlament die Partei domestiziert hat, weder bei der NPD noch früher in der Geschichte, zum Beispiel bei der NSDAP, funktioniert. Wie hat sich die AfD im Bundestag entwickelt?
Da war das genauso, diesen Disziplinierungseffekt, den man sonst feststellt, dass wenn Parteien, die eine andere Programmatik haben als die demokratischen Parteien, die davor zuvor im Parlament waren, wenn die eingezogen ist, so eine andere Partei, dann hat es häufig so Abnutzungserscheinungen gegeben, beziehungsweise auch eben Zähmungserscheinungen. Man hat das auch jetzt auf einem ganz anderen politischen Terrain bei den Grünen gesehen. Die sind eben noch sehr wild und mit Turnschuhen eingezogen ins Parlament und haben sich dann mehr und mehr angepasst. Das ist bis jetzt bei der AfD nicht feststellbar, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben festgestellt, es hat eher so ein Radikalisierungsprozess stattgefunden. Also die AfD-Abgeordneten scheinen unter einem starken Druck ihrer Parteibasis zu stehen. Wenn sie wieder aufgestellt werden wollen, dann müssen sie entsprechend rabiat auftreten. Und deswegen ist das Verhalten der AfD nicht nur im Bundestag, sondern auch in den Landtagen, die wir in unserem Buch auch untersucht haben, doch eher aggressiv, konfrontativ und zum Teil auch provokativ. Und davon hat sich bisher die AfD auch nicht irgendwie abbringen lassen, sondern im Gegenteil. Wenn man sich den Umgangston in den Parlamenten anhört, dann stellt man fest, da hat regelrecht ein Klimawandel stattgefunden. Also die parlamentarischen Konventionen, die es gibt, miteinander umzugehen in bürgerlich gesitteter Form, daran hält sich die AfD größtenteils jedenfalls überhaupt nicht.
Das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Schwäche, ne? Von den Debatten im Bundestag bekommt man ja normalerweise relativ wenig mit, ne? Wer sitzt schon bei Phoenix und folgt tagsüber diesen Auseinandersetzungen? Und also ist so ein bisschen nur die Schlaglichtberichterstattung im Nachgang das, woher wir wissen, was wieder von der AfD für zum Teil auch krude oder radikale Einwürfe oder Beiträge gekommen sind. Andererseits kriegt man vor allen Dingen auch mit, dass so die richtig harten Sprüche und Thesen, die werden außerhalb des Parlaments getätigt, ne? Also diese Fliegenschiss-Aussage und andere.
Ja, das ist natürlich dann immer so eine bewusste Provokation, die da abgelassen wird und die dann vielleicht auch ganz gezielt außerhalb des Parlaments stattfindet, denn man möchte natürlich schon auch sich so als eine bürgerlich seriöse Kraft darstellen. Man taucht eben im Anzug auf und man versucht durchaus da sich bestimmten Konventionen anzupassen. Ich sehe so eine Doppelstrategie bei der AfD. Auf der einen Seite ist man bemüht, auf der Straße außerparlamentarischen Druck zu machen. Da demonstriert man auch mit Neonazis und bekannten Rechtsextremisten zusammen, beispielsweise in Chemnitz bei dem Trauermarsch am 1. September oder auch in Dortmund und in anderen Städten. Auf der anderen Seite beinhaltet die Doppelstrategie, dass man in den Parlamenten versucht, als seriöse Kraft aufzutreten, beeinflusst dort aber auch schon ganz eindeutig die Regierungspolitik. Wenn man sich die Migration, die Asylpolitik, die Art und Weise, wie jetzt die Bundesregierung, besonders der Innenminister Seehofer, mit den Flüchtlingen umgeht, aber auch im Bereich der inneren Sicherheit, der Kriminalität, wo man dann mit stärkerer Polizeipräsenz agiert und härtere Strafen fordert, das haben die etablierten Parteien schon aufgenommen und insofern ist die AfD ja auch recht erfolgreich. Nicht nur, was ihre Wahlerfolge angeht. Da hat sie, dadurch, dass sie im Europäischen Parlament, im Bundestag und dann eben am Sonntag vermutlich auch in allen 16 Landesparlamenten vertreten ist, schon gleichgezogen mit der Union und der SPD. Der FDP ist das nur über wenige Monate gelungen, in all diesen Parlamenten präsent zu sein. Hat sie sich fest etabliert im politischen, im parlamentarischen und im Parteiensystem der Bundesrepublik. Aber sie beeinflusst eben auch, ohne Regierungspartei irgendwo zu sein, die Realpolitik der anderen Parteien.
Auf diesen Aspekt komme ich gleich nochmal zurück. Vielleicht gucken wir zuerst, Sie haben ja sich in dem Buch Rechtspopulisten im Parlament, haben Sie ja schon unterstrichen, mit verschiedenen Parlamenten auseinandergesetzt. Das heißt also auch so ein bisschen so eine Bandbreite der Auseinandersetzung der anderen Parteien mit der AfD feststellen können. Was ist denn die Strategie, so durch die Parlamente mit der AfD umzugehen?
Sehe eher so eine allgemeine Ratlosigkeit. Also die anderen Parteien haben keine zündende Idee. Ich habe aber auch kein Patentrezept, wie man die AfD wieder aus den Parlamenten verschwinden lassen kann und wie man mit der AfD im Parlament umgeht. Das muss natürlich auch vor Ort, weil die Fraktionen der AfD sind auch sehr unterschiedlich. Die einen sind fleißig, arbeiten mit in den Fachausschüssen des Parlaments, die anderen treten eher als Radaubrüder auf. Das gilt jetzt besonders auch für die ostdeutschen Landtage, wo die AfD eben dominiert wird von dem völkisch-nationalistischen Flügel, also Björn Höcke jetzt mal als Führungsfigur genannt. Was eigentlich nötig ist, ist, finde ich, nicht nur Wutausbrüche, wie die dann schon mal erfolgen, meinetwegen von Martin Schulz oder von Cem Özdemir, dass man dort als Grüner oder als SPD-Politiker seine Wut rauslässt und gegen die AfD in ähnlicher Form polemisiert, wie die umgekehrt gegen demokratische Politiker. Das scheint mir eher kontraproduktiv zu sein, auch wenn ich dafür Verständnis habe, dass einmal die Hutschnur platzt und man irgendwie jetzt da wirklich losbrüllt. Sinnvoller scheint mir eine argumentative Auseinandersetzung mit der AfD. Man muss sich, also wir sind über das Stadium hinaus, wo man die AfD ignorieren kann, sie totschweigen kann, sich nicht mit ihr beschäftigen muss. Man muss sich mit ihr auseinandersetzen und das muss auch natürlich in den Parlamenten passieren. Und da haben die demokratischen Parteien Defizite. Sie scheuen diese Auseinandersetzung teilweise. Teilweise reagieren sie auch nicht richtig auf Scheinargumente der AfD und gibt aber genug Ansatzpunkte. Ich sehe zum Beispiel einen entscheidenden Widerspruch darin, dass die AfD als Partei der kleinen Leute erscheinen will, so nennt sie ja Alexander Gauland, ihr Partei- und Fraktionsvorsitzender im Bundestag, und ihrer realen Politik, was sie an Politik macht, im Bundestag ist das ganz deutlich sichtbar, in der Steuerpolitik will sie alle Steuern abschaffen, die besonders Reiche zahlen müssen, Vermögenssteuer will sie abschaffen, sie will die Erbschaftssteuer und damit auch die Erbschaftssteuer für Firmenerben abschaffen. Sie will aber auch den Solidaritätszuschlag abschaffen. Der wird nicht nur auf die Einkommensteuer erhoben, sondern auch auf die Kapitalertrag- und die Körperschaftssteuer für die großen Konzerne. Und die müssen zum Teil dreistellige Millionenbeträge pro Jahr abführen an Solidaritätszuschlag. Die AfD will ihn aber sofort abschaffen. Und da zeigt sich auch, dass sie gar keine Fundamentalopposition ist. Weil die FDP will den Solidaritätszuschlag auch abschaffen, 2019, 2020 und die Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD wollen ihn nach 2021 abschaffen und begründet wird das immer mit der Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen, was aber deswegen falsch ist, weil die ärmere Hälfte der Bevölkerung zahlt überhaupt nur 1,7% des gesamten Volumens, der Soli bringt immerhin im Jahr 18 bis 20 Milliarden Euro dem Staat ein.
Ja, Sie haben es sozusagen jetzt darüber schon angesprochen. Eigentlich hat die AfD ohnehin nur zwei Themen. Das eine Thema sind Menschen, die aus ihrer Sicht nicht deutsch sind, also ob hierher geflüchtet oder hier schon lange leben, und der linke Mainstream. Und auf diese beiden Themen wird immer alles runtergebrochen, was man ihnen so entgegenbringt. Wieso gelingt es den anderen Parteien nicht, das und die Schwächen der AfD wirksam klarzustellen?
Ja, das gelingt zum Teil deshalb nicht, weil man sich dieser Auseinandersetzung verweigert. Das wird man aber auf Dauer nicht durchhalten können, sondern man wird sich mit den Argumenten auseinandersetzen müssen. Also was wir beobachtet haben in den Parlamenten ist, dass die AfD versucht, ihr Lieblingsthema Flucht, Migration, Desintegration, also nicht gelingende Integration von Migranten, dieses Thema gewissermaßen mit allen anderen Themen zu verkoppeln in so einer Art, dass es als Querschnittsthema überall präsent ist, egal worüber AfD-Abgeordnete sprechen. Das kann zum Teil auch kuriose Formen annehmen, wird alles in Verbindung gebracht mit dem Thema Migration und alles wird auf die Flüchtlinge geschoben, die natürlich der Sündenbock sind für alles. Ich denke jetzt mal an das Thema Armut oder soziale Probleme, dafür ist die AfD eigentlich gar nicht sensibel, denn Armut behandelt sie als reines Ausländerproblem und als Importprodukt, weil sie die These vertritt, dass die Armut eingeschleppt wird in die Bundesrepublik durch Migranten, durch Bulgaren, durch Rumänen, durch jetzt zuletzt besonders durch Geflüchtete. Aber das ist natürlich deshalb Unfug, weil die Armut steigt seitdem durch den Um- und Abbau des Sozialstaates und die Deregulierung des Arbeitsmarktes eben Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, beispielsweise durch einen so breiten Niedriglohnsektor, wie wir ihn haben, als Haupteinfallstor für heutige Erwerbs-, Familien-, Kinderarmut und spätere Altersarmut, zeigt sich natürlich, dass Armut ein strukturelles Problem dieser kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist. Das verkennt die AfD nicht nur, sondern sie verklärt es auch, sie vernebelt es dadurch, dass sie immer nur auf die Flüchtlinge zeigt. Und was meiner Meinung nach nötig wäre als Gegenstrategie, wäre jetzt eine Entkopplung dieses Mechanismus, den die AfD da anwendet. Man müsste die soziale Frage in den Mittelpunkt stellen und zeigen, dass alles mit der sozialen Frage zusammenhängt. Also ich halte die wachsende soziale Ungleichheit national und auch global für das Kardinalproblem der Menschheit. Und da kann man dann sehr schön zeigen, dass auch Bundesinnenminister Seehofer mit dem Satz, Migration ist die Mutter aller politischen Probleme, falsch liegt, weil Armut ist die Mutter aller Migrationsbewegungen. Und würde man die Armut bekämpfen und die wachsende soziale Ungleichheit, dann würde man auch negative Folgen der Migration, die es ja in der Tat gibt, die würde man auf die Art und Weise verringern oder beseitigen. Aber es ist natürlich falsch, wie Seehofer und die AfD das machen, nämlich die Flüchtlinge zu bekämpfen. Damit schiebt man das Problem eigentlich von sich weg und löst es nicht. Und das aufzuzeigen und zu demonstrieren, dass die AfD solche Verdrängungsmechanismen überall bedient, zusätzlich zu rassistischen und nationalistischen Ressentiments, mit denen sie natürlich versucht, bestimmte Bevölkerungsteile anzusprechen, das wäre wahrscheinlich der Schlüssel zu ihrer Bekämpfung. Ob es gelingt, sie wieder aus den Parlamenten zu verdrängen, das wage ich zu bezweifeln, weil ich mich frage, was passiert eigentlich, wenn die Bundesrepublik, die ja schon jetzt seit 10 Jahren im Grunde eine gute wirtschaftliche Konjunktur hat, wenn die in eine starke, meinetwegen auch Weltwirtschaftskrise gerät, dann wird die AfD natürlich noch stärker Auftrieb erhalten durch die Angst vor dem sozialen Absturz, ganz besonders in der Mittelschicht, was auch jetzt nach der Finanzkrise 2007, 2008, die die Bundesrepublik ja aber relativ gut im Vergleich zu den Nachbarländern überdauert hat, was da auch schon der Tendenz nach eingetreten ist, nämlich dass diese Abstiegsängste es der AfD erleichtern, ihre Weltsicht darzulegen und in der Bevölkerung zu verbreiten, nämlich die Weltsicht, dass die Gesellschaft besteht aus einer korrupten Elite und einer faulen Unterschicht, die uns ausplündert und den Sozialstaat im Grunde überfordert. Und dazwischen ist die Mittelschicht als fleißiges, strebsames Volk, das auch noch ethnisch konnotiert wird als deutsches Volk, dessen Kinder durch eine höhere Geburtenrate dafür sorgen sollen, dass auch Deutschland wieder in der Welt als Macht anerkannt wird. Diesen Zusammenhang, den kann man natürlich noch leichter aufmachen, wenn die ökonomischen und sozialen Bedingungen andere sind als gegenwärtig.
Und dann kommt allerdings noch was Erschwerendes hinzu, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so was die Wirkung von Parlamentsdebatten oder Parlamentsarbeit auf den Eindruck der Bevölkerung ist, wenn man sich vor Augen hält, dass für solche Argumente und die sachliche Auseinandersetzung mit dem, was hinter der Idee der Politik der AfD steckt, ja nun die Wählerinnenschaft stabil bleibt für die Partei und quasi sowas wie resistent gegenüber Argumenten zu sein scheint. Was heißt sowas, also quasi dieses, was gerne so als postfaktisch oder so bezeichnet wird heutzutage, was heißt denn das für die Parlamentsauseinandersetzung?
Naja, da wird man kaum ansetzen können. Also diejenigen, die aus rassistischer Überzeugung Anhänger oder Mitglieder der AfD sind, die wird man nicht bekehren können. Mein Ansatz wäre, diejenigen anzusprechen, die besonders in der Mittelschicht ja drohen, in den Sog der AfD-Propaganda und Agitation zu gelangen. Und da setze ich wirklich auf Aufklärung. Weiß natürlich, dass zum Beispiel durch eine bessere Sozialpolitik die materiellen Bedingungen verbessert werden können, um die AfD zu bekämpfen. Also wenn diese sich vertiefende Kluft zwischen Arm und Reich, wenn die ein Stück weit eingedämmt wird und durch eine Sozialpolitik, die stärker auf Gerechtigkeit setzt, auch vielleicht ein Stück weit die soziale Ungleichheit verringert wird. Das würde schon helfen, die AfD besser bekämpfen zu können. Aber gleichzeitig ist natürlich nötig, dass man den Rassismus bekämpft, der auch eine ideologische Kernideologie ist dieser Partei. Und das muss geschehen durch eine Argumentation, die sich bezieht auf den Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Alle Menschen sind gleichwertig. Alle Menschen haben dieselben Rechte und müssen auch respektiert werden. Und das tut die AfD nicht. Und das ist aber etwas, womit man, denke ich, auch überzeugen muss. Also man muss in der politischen Bildungsarbeit, in der Schule und außerschulisch, man muss diese Argumente vortragen und die AfD auf diese Art und Weise versuchen zu bekämpfen, indem man die besseren Argumente vorträgt.
Die Analyse, die im Vorfeld dazu notwendig ist, die ist zum Beispiel durch Sie passiert. Ihren Kollegen Gudrun Hentges und Gerd Wiegel haben Sie das Buch Rechtspopulisten im Parlament, Polemik, Agitation und Propaganda der AfD verfasst. Man kann nur hoffen, dass vielleicht die ein oder andere Politikerin der anderen Parteien da reinguckt und ja, anstatt mitzumachen mit rassistischer Polemik, vielleicht eher der Idee folgt, die Sie
angesprochen haben. In den Parlamenten bleibt einem nichts anderes übrig, als mit der AfD zu reden, aber man muss ja nicht wie sie reden, sondern man muss sich mit ihr auch entsprechend, finde ich, konsequent auseinandersetzen. Das passiert noch viel zu wenig. Und wir hoffen natürlich mit dem Buch auch einen Beitrag zu leisten, um vielleicht diese Auseinandersetzung voranzutreiben.
Es passiert nicht nur zu wenig, sondern es gibt ja auch Beispiele wie zum Beispiel aus dem Landesparlament in Sachsen-Anhalt, wo die CDU mit der AfD zusammen abstimmt und quasi gemeinsame
Tendenz,
Politik macht.
Ja, das ist eine gefährliche Tendenz und ich sehe auch in Bezug zum Beispiel auf Sachsen in der CDU so Tendenzen, möglicherweise sogar bereit zu sein zu einer Koalition mit der AfD. Dem muss man natürlich entgegenarbeiten und das würde natürlich die AfD auch nicht entzaubern. Man sieht bei der FPÖ in Österreich, dass die Regierungsbeteiligung dieser Parteien eher dazu führt, dass sie als seriöse Kraft anerkannt werden. Als Regierungspartei kann man sie dann noch weniger ausgrenzen als sonst und dann ist sie endgültig in der Mitte der Gesellschaft angekommen.